Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Bereits zum fünften Mal stehen sich in diesem Jahr der Grand Slam-Rekordchampion Novak Djokovic und die deutsche Tennisnummer 1 Alexander Zverev gegenüber. Das Halbfinale bei den ATP-Finals am Abend in Turin ist ein hochklassiges Duell. Zuletzt hatte Zverev knapp in 5 Sätzen bei den US Open gegen den Serben verloren, dafür aber das olympische Halbfinale in Tokio gewonnen. Und damit war für ihn der Weg frei zum Olympiasieg. Dietloff von Arnim ist Präsident des Deutschen Tennisbundes, schaut sich in Turin diesen Saisonabschluss der besten Tennisprofis des Jahres an und rät Zverev zu dieser Taktik.
Ja, das ist doch ganz einfach. Genauso spielen wie bei den Olympischen Spielen in Tokio, als er gegen ihn gewonnen hat, damals im Halbfinale. Jetzt spielt er wieder Halbfinale hier zum Saisonabschluss. Und das wäre schon toll, wenn er das nochmal wiederholen könnte.
Das heißt also, es ist besser, sich an diese Glücksgefühle von Tokio zu erinnern und die in Erinnerung zu rufen als Motivation. Wäre es nicht besser, den Revanche-Gedanken für New York und US Open lieber im Kopf zu haben?
Ich habe mit seinem Bruder heute Morgen gesprochen. Er hat gesagt, er ist eigentlich ganz positiv. Und das ist, glaube ich, die Hauptsache beim Sascha, dass er tatsächlich positiv in die Partie reingeht. Man darf eins nicht verkennen, die Spieler sind schon sehr, sehr müde nach der langen Saison mit den Olympischen Spielen, sage ich mal noch. Sicherlich auch für den Sascha Zverev als Höhepunkt. Aber die sind doch alle froh. Die fahren von hier alle direkt in Urlaub. Und deswegen wollen wir mal gucken, wer tatsächlich sich, würde ich sagen, noch einmal mehr auf den Punkt konzentrieren kann.
Bereits im Finale morgen steht ja schon Daniil Medvedev, der Russe, nach seinem Sieg über Kaspar Ruud im ersten Halbfinale. Das haben Sie live am Nachmittag mitverfolgt. Was hat für Sie dieses Match ausgemacht?
Ja, Daniil Medvedev hat eigentlich wie die ganze Saison sehr souverän gespielt. Er war der bessere Spieler, hat verdient gewonnen. Er war eigentlich nie in Gefahr, seinen Aufschlag zu verlieren. Und irgendwann war es im Gegensatz so weit, dass Kaspar Ruud, sicherlich der Newcomer auf der Tour dieses Jahr, immer dann mal wieder geprägt wurde. Und so war es ein verdienter Sieg für Daniil Medvedev. Und der große Vorteil für Daniil Medvedev ist, er hat nicht so viel Kraft lassen müssen, wie man das vielleicht von einem Halbfinale hätte erwarten können.
In Turin rückt ja auch ein sportpolitisches Thema immer wieder in den Vordergrund, das auch Alexander Zverev und Novak Djokovic beschäftigt. Das Verschwinden nämlich der chinesischen Spielerin Peng Shuai. Wir sprechen von einem Menschenleben, sagte Zverev bei den Finals. Er hoffe, sie werde bald gefunden. Peng Shuai hatte ja Anfang des Monats in dem Twitter-ähnlichen Medium Weibo geschrieben, vom ehemaligen Vizepremier Zhang Guoli sexuell missbraucht worden zu sein. Der Eintrag im sozialen Medium wurde inzwischen gelöscht. Ob eine inzwischen aufgetauchte Mail und auch Postings in sozialen Medien tatsächlich aktuell sind und auch von ihr selbst stammen, bezweifeln viele. Welche Gedanken bewegen Sie denn angesichts dieser ungeklärten Vorkommnisse?
Also ich glaube, die ganze Tenniswelt drückt hier erstmal die Daumen, dass es hier gut geht. Das haben verschiedene Verbände, Institutionen auch klar zum Ausdruck gemacht. Das ist immer nicht so klar. Das hat die ATP gemacht, das hat die WTA gemacht, das hat auch ganz wichtig von unserer Seite der Deutsche Tennisbund gemacht. Das haben einzelne Spieler gemacht. Wir haben darauf eingewirkt, dass es auch Tennis Europe macht, dass hier jeder, würde ich sagen, für die freien Menschenrechte sich einsetzt, für die Tennisspielerin sich einsetzt. Und wir, ich sag mal, sind alle, glaube ich, in Gedanken bei ihr oder auch im Herzen bei ihr, dass es ihr hoffentlich gut geht und wir sie irgendwo auch live und in Farbe wiedersehen können.
Reicht dafür, für dieses Zeichen der Unterstützung und der Solidarisierung, ein abgesetzter Tweet?
Nein, ich glaube, wir müssen weiterhin auf alle Institutionen, auf alle Personen, auf alle Einrichtungen müssen wir zugehen. Wir müssen auch an die Presse gehen und uns klar darstellen, wie wir uns positionieren. Ein Tweet ist da sicherlich nicht ausreichend, ist nur ein kleines Zeichen.
Haben Sie im Kreis der Tennisverantwortlichen noch weitere Informationskanäle, die helfen könnten, den Verbleib und das Schicksal Peng Shuais aufzuklären?
Ich habe es hier einmal angesprochen, aber auch hier die ATP weiß nichts Näheres dazu. Und deswegen sind wir alle, wissen wir eigentlich nicht, was wir tun können. Wir haben es doch mal probiert, auch über die ITF. Die ITF ist ja der Zusammenschluss aller Tennisnationen, dass sie nochmal auf den chinesischen Verband zugeht. Aber die haben wohl bisher auch keine Antwort erhalten.
Wenn Sie sich untereinander austauschen, welcher Tenor überwiegt dann in den Gesprächen?
Ja, ich glaube, den Tenor, den wir alle, würde ich sagen, von der westlichen Welt haben, es ist unglaublich, dass sowas passiert, dass sie da eine Zeit lang nicht aufgetaucht ist. Und da müssen wir uns tatsächlich für eine Tennisspielerin, für den Menschen tatsächlich einsetzen, dass sowas nicht passieren kann. Man denkt immer, heutzutage würde sowas nicht mehr passieren. Aber wir sehen leider, dass die Sache immer noch nicht richtig aufgeklärt ist. Und dafür wollen wir uns alle einsetzen.
Ja, Sie haben ja schon angedeutet, dass inzwischen das Weiße Haus in den USA reagiert hat. Das UN-Menschenrechtsbüro in Genf, die Vereinten Nationen drängen auf Aufklärung. Die Besorgnis angesichts Pengs Verschwinden ist groß und auch der Chef der Spielerinnenorganisation WTA, Steve Simon, kündigte ja harte Maßnahmen an. Er droht damit, China WTA-Turniere zu entziehen. Wie wichtig ist dieses Zeichen Ihrer Meinung nach sportpolitisch, aber natürlich auch nach innen, in die Organisation hinein?
Ja, ich glaube, das ist ja eine sportpolitische Aussage, die sehr klar ist. Die WTA hat viele Turniere in China, hat viele Turniere nach China und nach Asien vergeben. Das ist bei der WTA viel deutlicher als bei der ATP. Und dass er sowas sagt, finde ich, also ich will nicht sagen mutig, aber ich finde es einfach eine ganz klare, positive Äußerung zu Menschenrechten, wie er zu den Spielerinnen steht, wie er die Rechte verteidigt. Und ich kann das nur von unserer Seite und auch von der DTP-Seite voll unterstützen.
Die WTA wäre damit ja die erste Sportorganisation, die nicht vor Chinas Millionen kuscht. Simon sagt, Frauen müssen respektiert und nicht zensiert werden. Dabei stehen dann mehrere hundert Millionen Dollar auf dem Spiel, wenn er eben die Turniere China entzieht. Wie unterstützte der Deutsche Tennisbund den Steve Simon in dieser Angelegenheit?
Also wir haben mit Steve Simon nicht direkt was zu tun, weil der Deutsche Tennisbund keine WTA-Turniere oder Lizenzen selber veranstaltet. Es gibt ja mittlerweile 4 Turniere in Deutschland, die von unabhängigen Turnierveranstaltern durchgeführt werden. Wenn er uns fragt, werden wir sicherlich für die Menschenrechte eintreten und ihn auch in seiner Meinung und in seiner Haltung unterstützen.
Würden Sie sich auch vom Internationalen Olympischen Komitee eine solche Reaktion wünschen, die sagt, die Achtung von Menschen und ihren Rechten ist größer als das Geschäft?
Ich glaube, das, was Sie mit Ihrer Frage, da sage ich mal so ungefähr die Antwort haben, die liegt uns, glaube ich, allen am Herzen. Und wir würden sagen, wichtiger als das Geschäft sind tatsächlich die moralischen Werte, für die wir einstehen.
Aber die wenigsten agieren so.
Genau, die wenigsten agieren so. Ich glaube, es kommt ja so langsam, hat man das Gefühl, schlägt vielleicht die Uhr ein bisschen um, dass mehr und mehr so agiert wird. Unsere Meinung ist, wir wollen nicht unbedingt immer nur Kommerz und Geld im Vordergrund sehen, auch von den Entscheidungen her, die gefallen sind, sondern wir wollen tatsächlich moralische und auch sportliche Werte mehr in den Vordergrund stellen. Und da muss vielleicht manchmal das Finanzielle hinten anstehen.
Das IOC, das Internationale Olympische Komitee, hält sich diesbezüglich bedeckt und möchte dennoch, dass in knapp 3 Monaten SportlerInnen guten Gewissens zu den Olympischen Winterspielen fahren. Wie können SportlerInnen in ein Land, das die Menschenrechte missachtet, fahren, mit der Angst im Rücken, im Zweifelsfall dem IOC egal zu sein?
Das ist eine schwierige Frage, was das IOC da, sag ich mal, glaube ich, tut. Und das ist auch für die Sportler sicherlich eine schwierige Entscheidung, dahin zu fahren. Aber zum Schluss, glaube ich, wollen viele Sportler auch tatsächlich diesen, ich sag mal, Höhepunkt, für den sie 4 Jahre trainiert haben, wollen sie auch live erleben. Das ist für die Sportler tatsächlich manchmal eine schwierige Entscheidung, vom Sportlichen her sicherlich eine klare Entscheidung.
Aber wenn ich als Sportler oder als Sportlerin hinfahre zu einem Großereignis und da meines Lebens möglicherweise nicht sicher bin und im Zweifel dann noch nicht mal von dem Gastgeber geschützt und unterstützt werde, würde ich doch eher zurückziehen wollen. Würden Sie als jemand, der verantwortlich ist, ja auch, also der eine Fürsorgepflicht hat für Sportler und Sportlerinnen, den raten, an den Spielen teilzunehmen?
Also wenn wir das vom Deutschen Tennisbund machen würden, würden wir sicherlich den Spieler das freistellen, wie sie agieren müssen. Ich habe gerade gesagt, vom sportlichen Bereich habe ich das gesagt, wenn die 4 Jahre dafür trainiert haben und einmal in ihrem Leben die Chance haben, bei den Olympischen Spielen teilzunehmen und dagegen stehen die Argumente, die Sie gerade gesagt haben, dann ist sicherlich in der Form auch dem Sportler überlassen, das zu machen. Oder man sagt tatsächlich, der Fußball hat das Thema in Katar, man würde die Spiele boykottieren.